3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man tändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Ostermontag, der 17. April 2017, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millanton nach dem gestrigen Spiel FC St. Pauli gegen die Würzburger Kickers. Das Spiel endet mit einem 1:0-Sieg für den FC St. Pauli durch ein Tor von Christopher Buchtmann in der 87. Minute. Und ja, ich spreche heute wieder mit Paul, der das Spiel zwar nicht in Hamburg schauen konnte, dafür aber wahrscheinlich eine ganz gute Sicht vor dem TV-Gerät hatte und vielleicht dadurch auch die gestrigen Schiedsrichterentscheidungen ein bisschen besser verstehen konnte als ich. Ja, ich war emotional komplett aufgeladen gestern im Stadion und dann ist es vielleicht ganz gut, wenn jemand da ist, der das ja quasi von der Ferne einmal neutral beobachten kann. Moin, Paul.
Moin, moin. Das kann ich mit Sicherheit, ich kann das auch verstehen, weil da waren schon ein paar Entscheidungen vom Schiri gespannt da, die, ja, ich will es mal so sagen, ein Heimschiedsrichter war es nicht. Nee. Das ist das eine, ganz klar nicht. Und natürlich Glückwunsch zum Sieg, der war schlussendlich ja doch verdient.
Dankeschön.
Das Spiel war natürlich, ja, furchtbar.
Ja,
zumindest also. Zumindest die erste Halbzeit, vielleicht die ersten 30 Minuten, das war ja.
Puh. Ja, ich glaube, wenn man das einfach so vor dem Fernsehgerät sieht, ist es natürlich noch viel schlimmer, als wenn man natürlich irgendwie so im Stadion emotional involviert ist. Deswegen möchte ich auch damit beginnen, einfach mal so ein paar Sachen von dem Stadion und, sag ich mal, vor dem Spiel rundherum kurz nochmal loszuwerden. Also wir hatten gestern so ganz mieses Aprilwetter in Hamburg. Das gipfelte dann in einem leichten Graupelregen nach dem Spiel sogar. Wie war es denn bei euch in Nürnberg, Paul?
War das genau so? Es war ganz schlimm. Also ich musste dann nach dem Spiel echt mal raus. Und es war wirklich der Klassiker. Also ich dachte, oh, sieht eigentlich noch okay aus für einen kleinen Spaziergang. Nimmst du den Schirm nicht mit? Und das war genau der Fehler. Wir waren 5 Minuten draußen. Es kam tatsächlich so Hagel, Graupel, volle Kanne. Es passte dann zu dem Nachmittag. Also okay, das war also ein würdiger Abschluss des Nachmittags.
Komplett April-like alles, also auch bei
komplett.
Euch. Was mir aufgefallen ist vor dem Spiel, ich habe keinen Würzburg-Fan gesehen, nicht einen. Also gut, ich war
seltsam, ja. weil es wurde hier dann noch kolportiert, dass 1400 Fans den Weg nach Hamburg gefunden haben.
Mhm. Ja, das, also ich habe nicht einen davon jetzt persönlich, aber das ist manchmal so, dann so. Weiß ich nicht. Also ich habe keinen getroffen.
Schade.
War auch keiner in der Domschenke, wo ich vorher war. Und, insofern, ja. Was mir noch aufgefallen ist, und das hast du sicherlich nicht mitbekommen, wir hatten einen Stromausfall. Und zwar gleich direkt mit Beginn des Spiels. Das zeigte sich dann, dass die Anzeigentafel nicht ging im Stadion. Was auch irgendwie anscheinend den ein oder anderen Spieler irritiert hat, weil irgendwie Spieler sich anscheinend auch an der Anzeigentafel von der Zeit her orientieren. Irgendwann dann im Laufe der zweiten Halbzeit ging die dann wieder an. Unter anderem ist auch die Uhr ausgefallen zwischen Südkurve und Haupttribüne bei der Kita bei uns. Die ist stehen geblieben. Und ja, auf den Toiletten war nur Notbeleuchtung. Da hat uns dann die meisten mitbekommen. Und bei uns der Kaffeestand, der konnte auch nichts mehr irgendwie an Tee und Kaffee und so weiter rausgeben.
Oh mein Gott.
Also es gibt im Stadion natürlich Notstromaggregate, die auch angesprungen sind. Und deswegen war das Spiel auch wohl nie in Gefahr. Ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn die nicht funktioniert hätten. Aber gut, also insofern hat alles funktioniert, war jetzt auch kein Abendspiel. Insofern hat man davon gar nicht so viel mitbekommen wahrscheinlich irgendwie.
Wir hatten genauso ein Problem mal bei einem Abendspiel, wo tatsächlich das Flutlicht dann komplett ausfiel. Und da war es wohl so, was man mir nachher gesagt hat, dass das Schiedsrichtergespann dann entscheiden kann ab einer gewissen Zeit, Leute, wenn ihr das nicht hinkriegt, dann wird das Spiel abgebrochen. Mhm. Und das war eine ganz, ganz komische Geschichte, weil das war noch so in der Vorrunde und wir führten und dann dachtest du, oh, bitte nicht. Ne? Und dann ging das aber auch. Aber das ist ganz lustig, wenn du tatsächlich mal abends in einem Stadion bist und du bist einfach das Flutlicht gewohnt und es geht dann aus, dann ist es echt dunkel. Das ist wirklich, man glaubt es nicht.
Ist wahrscheinlich voll gespenstisch halt so.
Ja, es ist ganz lustig, weil natürlich innerhalb von 10, 20 Sekunden die Leute reagieren, alle ihre Smartphones anschalten. Das ist dann auch wieder ganz lustig, weil du dann komplett weiße Bildschirme siehst. Das ist auch lustig.
Ja, okay. Ja, ist mir so auch noch nicht passiert. Ich habe nur gehört, also die AFM-Übertragung, die Radioübertragung, konnte jetzt zum dritten Mal nicht stattfinden, die Armen. Also Wolf hat das heute geschrieben. Beim ersten Spiel gab es dann irgendwie gegen Sandhausen Probleme mit der neuen Technik im Stadion. Dann jetzt Auswärts in Nürnberg ging es auch irgendwie nicht, weil ja, ich glaube, da war irgendein DSL-Kabel kaputt und jetzt halt dieser Stromausfall. Also die konnten jetzt dreimal in Folge nicht richtig quasi live übertragen und ja, gut. Ja, Strom ist anscheinend sehr wichtig. Paul, lass uns doch direkt ins Spiel gehen.
Gerne.
Was mir aufgefallen ist bei uns, Lien hat auf zwei Positionen gewechselt. Ziereis kam auf rechts. Dafür war Bubala nicht mit im Spiel gewesen. Mhm. Und Johannes Flum hat den gesperrten Bernd Nehrich im defensiven Mittelfeld.
Genau, das war ja zu erwarten.
Genau, das hatte ich auch so gedacht, dass das Flum macht, das macht auch Sinn, genau. Und ihr war auch dreimal gewechselt, ne?
Genau, und eigentlich das, was ich erwartet hatte, dass er von der Dreierkette umstellt wieder auf die Viererkette, war eigentlich fast klar. Er hat einen David Pissot, weil er einfach die letzten Spiele einer der besten war und auch jetzt in St. Pauli auch wieder einer der besten drin gelassen und hat einen Neumann wieder mit eingebaut. Neumann ist sowieso unverzichtbar. Also das waren so die Neumann, Pissot mit Abstrichen, ja, Fröde, der eigentlich mit Rot hätte runter müssen. Und Siebenhandel, das waren für mich die einzigen, die wirklich sehr, sehr gut waren auf unserer Seite. Und dann war eigentlich, das war leider alles ein bisschen zu vergessen, weil die Taktik war wohl die, und dann auf die ist der FC St. Pauli gar nicht eingegangen. Also mir schien es so, die Taktik war, das war natürlich am Anfang auch so, wir versuchen, den FC St. Pauli ein bisschen rauszulocken und dann die Abwehr zu überspielen. Das hat genau einmal geklappt. Das war das, wo der Marco Königs dann allein auf Heerwagen zuging. Aber dann beim dritten Schritt habe ich schon gesagt, oh nee, nein, dann macht er noch diesen Sidestep. Und das war eigentlich genau dieser Schritt zu viel, wo der Ball dann einfach nur ins Außennetz klatschte. Bei dem merkst du einfach, der hat einfach, leider der arme Kerl, noch kein Tor geschossen. Obwohl der damals in der dritten Liga bei Fortuna Köln so sensationell war, also wo Fortuna Köln am Dallenberg gespielt hat, da hat der komplett die Abwehr beschäftigt. Also er hat an dem Tag auch, glaube ich, zwei Tore geschossen. Wir haben trotzdem gewonnen, aber der Typ, der war einfach der Hammer. Und es ist mir ein absolutes Rätsel, dass er es bei uns nicht auf den Rasen bringt. Das ist wirklich schade, weil ein feiner Kerl, super Technik, aber das ist echt ein mentales Problem, glaube ich, bei dem.
Das heißt, ihr habt ihn quasi direkt in einem eigenen Spiel gescoutet?
Sozusagen. Also, sagen wir es mal so, die Fans waren damals komplett begeistert und dann hieß es, ja, den haben die schon länger auf der Rechnung. Der hat in der Saison bei Fortuna Köln, weiß nicht, wie viel Buden gemacht, aber das war, der Typ war unglaublich. Ja. Und ich würde auch immer noch sagen, wahrscheinlich würde in jeder anderen Mannschaft auch gut funktionieren, aber irgendwie bei uns nicht. Das ist ganz seltsam.
Okay. Wir hatten es kurz schon angerissen, nochmal Thema Schiri, also vor allen Dingen ja die erste Halbzeit war ja geprägt von Fouls, aber auch von Fehlpässen natürlich, also Unvermögen halt auf beiden Seiten. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, was der Jablonski da aus Bremen gemacht hat, das war irgendwie, also
nee, das war gar nichts. Also muss ich auch ganz, das sage ich jetzt auch als Neutraler, wobei man sagen muss, finde ich, die Karten, die er gezeigt hat, die sind alle vertretbar oder nachvollziehbar. Die er nicht gezeigt hat, sind viel gravierender. Mhm. Oder die Situationen, die er nicht gepfiffen hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es hätte gegen den Fröde definitiv eine rote Karte geben müssen, weil der rutscht mit offener Sohle über dem Sprunggelenk, senst er den weg. Also saß vorm Fernseher und dachte, na fuck, es gibt eine rote und da gibt es gar nichts.
Ja, also senst da Sheng Shahin weg, also mit offener Sohle. Und ich war wirklich weit entfernt quasi von der Situation. Für mich war es eine klare rote Karte gewesen, dass er da nicht mal gelb zog.
Keine Diskussion. Diskussion, also wirklich nicht. Und dann gibt es eine Situation, oder sagen wir mal, es gibt eine, wo er keinen Elfmeter gegeben hat, wo ich es aber auch gut finde, dass er keine gab. Das war ganz am Anfang, wo Schopenhauer bei uns im Zweikampf eigentlich hinfällt und ausrutscht und ihm der Ball an den Arm springt. Mhm. Also er war im Liegen und rutscht quasi auf die Grundlinie. Da hat das ganze Stadion, glaube ich, Elfmeter gefordert. War, finde ich aber auch, es gibt Schiedsrichter, die würden vielleicht Elfmeter geben, hätte ich aber auch nicht. Fand ich nicht so schlimm. Ich fand die eine Situation, ich glaube, Pissot war es, der einmal wirklich komplett den Trikottest bei Buhadus gemacht hat. Oh Gott, lass los, ne? Aber da war auch nichts, wo berechtigterweise Elfmeter hätte gepfiffen werden müssen. Das waren für mich so die zwei Szenen, wo ich vorher schon sagte, boah, ja, da hatten wir schon einfach das Glück überstrapaziert. Und ohne Witz, ab der 80. Minute dachte ich mir, oh Gott. Das wird nichts mehr.
Also ich hab ganz ehrlich, also ich habe natürlich keine Zeitlupen, keine anderen Sichtweisen. Ja. Ich habe jetzt für mich keinen klaren Elfmeter innerhalb der 90 Minuten gesehen. Was mir halt nur aufgefallen ist, ist halt nochmal, also das Jablonski, der hat das einfach zu lange mit der Kartenverteilung rausgezögert. Ja. Und ich hatte das Gefühl, dass eure Mannschaft das natürlich ausgenutzt hat, um mal zu gucken, wie weit sie gehen können in einigen Situationen.
Ja, das kam mir so vor. Ich muss sagen, wer schon mental wirklich voll im Abstiegskampf drin ist, ist bei uns der Fröde, der das auch schon seit zwei Spielen austestet. Ich fand auch immer schon, okay, du kannst schon gallig und giftig spielen, aber der spielt schon wirklich, ich sag's mal, auf der Rasierklinge. Und das in St. Pauli, das war way over allem.
Ne? Der hatte wahrscheinlich einige einzige Gespräche mit Hollerbach anscheinend so im Vorfeld.
Ja, das ist richtig. Und auch vorher schon hätte Schröcki eine gelbe sehen müssen. Er hat sie ja dann später gesehen für ein taktisches Foul, war okay. Ich habe dann verstanden, dass es dann die erste gelbe hat ja eigentlich dann, ich glaube, St. Pauli bekommen, Buhadus.
Ja, und da bin ich komplett eskaliert.
Das konntest du im Stadion nicht richtig sehen, aber im Fernseher konntest du es richtig sehen. Mhm. Der hat sich ja fürchterlich aufgeregt, weil er der Annahme war, dass irgendein Kickerspieler ihm in den Rücken gesprungen ist. Aber das war ja kein Kickerspiel, das war der eigene Mann. Mhm. Und geht ihn natürlich an und der Schiedsrichter steht daneben. Und gut, da muss er wirklich gelb geben. Du kannst, alles was vorher war, ist ja, muss ja weg sein.
Ist halt nur trotzdem unglücklich irgendwie mit dieser ganzen Vorgeschichte. Also fängt ja an, das Ziereis irgendwie. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Foul war oder so. Gleich nach 10 Sekunden behandelt wird. Das ist erstmal nur von außen betrachtet. Der musste halt behandelt werden. So.
Ja, okay. War aber kein Foul. Also es war einfach ein blöder Zweikampf. Mhm. Also das war wirklich definitiv kein Foul. Das ist auch von Duckfuss, der knickt ihm halt, der fällt ihm auf den Knöchel. Und aber Foul war das für mich nicht.
Aber gut, aber trotzdem ist das natürlich dann so, wenn dann Buhadus wegen Meckern, und da hast du natürlich völlig recht, die gelbe Karte sieht, hast du dann mal das ganze Stadion auf einmal natürlich gegen dich. Ja. Und dann so, das, ne? Ja. Also insgesamt gab es dann ja sieben gelbe Karten, vier für euch, drei für uns. Da waren auch so zwei, drei taktische Fouls dabei im Mittelfeld. Mölle Dali hatte da auch noch mal. Also, insofern aber natürlich sieben gelbe Karten für so ein Spiel ist jetzt auch nicht zu wenig, nicht zu viel. Das ist so, ist normal, ne? Ist halt Abschießkampf irgendwie. Und,
genau, du sagst es. Also es war fast erwartbar, ja, dass es nicklig wird. Was ich schon wirklich schlimm fand, das war ja die erste halbe Stunde, war ja nichts, da war ja von beiden Seiten nichts, das war grauenerregend und da hast du gesagt, auch als musst du neutral dann sagen, ja, diese zwei Mannschaften stehen da unten und man sieht es ganz deutlich, warum sie da unten stehen, weil da war schon sehr viel gegenseitige Vorsicht, ne? Also vollkommen klar war, wir wollten nicht irgendwie euch Räume geben. Und St. Pauli hat auch einen Teufel getan und hat gesagt, wir rücken doch auch nicht groß auf. Ne? Und wer halt bei uns leider kompletter Totalausfall war, ich hätte ihn trotzdem länger spielen lassen, war Rico Benatelli, der hat null Bindung zum Spiel gehabt, was ich sehr ungewöhnlich fand. Aber mir war der Wechsel zu früh. Also, weil Naja, da fehlt denn tatsächlich jeder Geniestreich. Ne? Also Fabian Ernst in allen Ehren, er ist ein defensiv ganz klasse Typ, aber nach vorne geht, finde ich, da relativ wenig. Mhm. Und es war ja dann auch so, da waren ja, glaube ich, 2-3 Distanzschüsse noch dabei, aber zwingend wurde das nie. Ja. Von unserer Seite. Wobei ihr jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, gezaubert habt ihr auch nicht.
Also
fand auch nicht gefährlich. Ne? Mhm. Es war schon drückend, aber ich war relativ entspannt, aber ich wurde dann immer nervöser, so ab Minute 80. Das ist, ich habe heute mal gelesen in der Würzburger Zeitung, 2017 haben die tatsächlich in den letzten 10 Minuten 10 Punkte weggespielt. Ja. Mhm. Das ist der Fluch, der sich durchzieht.
Ja. Also du hast natürlich recht, bei uns war das auch alles so ein bisschen vom Spielaufbau her auch nicht, also war das ziemlich dürftig. Also ich halte ja sehr viel von dem Mölle Daly und der das eigentlich auch immer sehr gut macht. Das war jetzt nicht so unbedingt sein Spiel.
Der hatte 2-3 gute Sachen. Wen ich richtig gut fand, ist Cheng Shahin, den fand ich sensationell. Also das eine Ding, wo er das durchgesteckt bekommt, glaube ich, von Mölle Daly.
Genau, das war auch die beste Chance gleich in der ersten
Halbzeit. Das war ein richtig guter Angriff, aber das war auch der einzig gute. Und ja gut, der letzte.
Da muss man... Also da muss man auch sagen, dass da Junior Diaz da hat er richtig schön zurückgezogen, ne? Weil wenn er den nämlich trifft, da dann ist es rot, glaube ich, vielleicht sogar und auf jeden Fall 11 Meter, ne? Und Cheng Shahin geht da halt also auf den Torwart zu, ist aber auch kurze Ecke natürlich, spitzer Winkel und Siebenhandel hat ihn dann pariert. Das war die beste Chance, ne, für uns,
genau,
in der ersten Halbzeit. Ja. Und du hattest es ja schon angesprochen, in der 35. war dann halt, also Königs hat er quasi die Chance, für euch das 1-0 zu machen. Geht in den Strafraum, aber trifft dann halt im Prinzip nur das Außennetz. Ne?
Ja.
Das war eigentlich so die beiden Highlights in der ersten Halbzeit.
Genau.
Ja.
Wo ich dann sehr lachen musste, war tatsächlich so in der zweiten Halbzeit Kickoff. Ich dachte, es ist wie beim Football. Alle St. Paulianer.
Wie meinst
nach
du
vorne? Direkt am Anstoß. Sie machen den Anstoß und alle rennen nach vorn.
Ja,
unglaublich.
Ja, stimmt. Das machen die so seit...
Ach so, ich fand das so... Hä, was ist jetzt los?
Ja, aber das ist aber auch nichts Neues. Ich erinnere mich an eine Saison, das ist bestimmt schon 15, 16, 17 Jahre her, da haben wir das 2-3 Saisons in Folge gemacht. Immer Anstoß und dann Feuer nach vorne, alle rennen nach vorne und einen langen Ball. Also das...
Das kann aber auch ganz schön in die Hose gehen, ne?
Ja, klar. Aber ich weiß nicht, ich glaube, da ist wahrscheinlich die Devise, wir wollen hier vielleicht einen Überraschungsmoment schaffen.
Ja, ich seh den Punkt auch. Also ich muss auch ehrlich sagen, der hätte sogar gegen die Kickers funktionieren können, weil das oft so die ersten 2 Minuten nach Halbzeit sind wir manchmal wirklich echt unaufmerksam. Das hat mich schon immer gestört, da sind die hinten noch nicht so richtig sortiert. Nur ich muss so lachen, weil es so...
Das sieht komisch aus, ja, ich weiß.
Power Rangers, yeah, alle nach vorn.
Ja, wie in der F-Jugend, hier ist der Ball alle hinterher, ne? Genau. Ja, aber soweit ich weiß, gab es dadurch auch noch kein Gegentor, insofern.
Okay.
Insofern kann man das mal machen, glaube ich. Also ich weiß auch gar nicht genau, ob wir das nur zu Hause machen oder auch auswärts, das weiß ich gerade gar nicht.
Okay, also ich fand es sehr ungewöhnlich. Ich kann mich jetzt auch nicht entsinnen, dass ich es schon gesehen hätte. Darum fand ich es so auffällig. So, hä?
Ja, okay. Das ist wie mit diesem Eckentrick. War das Bales letztes
Jahr? Ja.
Die ja auch, wo das auch so komisch aussah, wenn die die Ecken gemacht haben, weil sie alle auf einem Pool standen. Ne?
Ich habe einen guten Freund, der ist Torwart, auch in einer niedrigen Liga, und er sagt, das ist der beste Trick der Welt. Oder einfach überhaupt sich irgendwie aufhalten, dass diese starren Formationen im Strafraum, sagt er, machst du heute eigentlich nicht mehr. Es steht vielleicht noch einer am Kurzen, aber solche Sachen, die alle komplett verwirren, ist ideal. Allerdings musst du halt auch jemanden haben, der die Ecke auch gut bringt. Ne? Also das ist schon wichtig.
Da haben wir ja sehr große Defizite momentan, das hat man auch in diesem Spiel gesehen.
Ja,
Also aus Ecken passiert ja irgendwie gar nichts bei uns. Und das war vor dem Spiel so und das war auch wieder während des Spiels so. Da würde ich mir wünschen, dass da einfach mal jemand ist, der in der Lage ist, irgendwie Ecken zu schießen, die auch wirklich irgendwie scharf in 16er kommen und wo dann jemand ist, der dann auch mal zur Kopfballchance kommt. Jo. Wie gesagt, die erste Halbzeit war chancenarm. Wir hatten dann die Halbzeit und dann sind wir in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel gekommen. Ihr habt zweimal, ja. ihr habt zweimal gewechselt irgendwie an den ersten 15 Minuten, glaube ich, irgendwie.
Genau. Wir haben Benatelli raus und Fabian Ernst rein. Und dann kam ja später auch noch, der Ernst kam ja dann wieder zurück, nachdem...
Ja, der wurde eingewechselt und wieder ausgewechselt, ne?
Nach dem, ja, genau, 1-0 für uns. Ja, ne? Aber da war es ja auch schon zu spät. Also ich hätte, wie gesagt, ich bin nicht der Trainer, aber ich hätte anders gewechselt. Ich hätte den Soriano definitiv viel früher schon gebracht, weil du gemerkt hast, Marco Königs bringt nichts mehr. Nach dieser vergebenen Riesenchance merktest du richtig auch ein bisschen an der Körpersprache, der kam auch gar nicht mehr zu Rande. Ne? Da war ja gar nichts mehr. Und Rama, ja, der Rama ist immer sehr bemüht, aber der hat ein Riesenproblem gegen Mannschaften, die ein bisschen körperlicher spielen. Also hat es mich ein bisschen gewundert, dass er ihn gebracht hat zu dem Zeitpunkt. Mit dem hätte ich vielleicht eher angefangen, weil der dann sehr, sehr, sehr viel Geschwindigkeit mitbringt am Anfang. Gut, der baut auch relativ schnell ab. Ich fand ihn immer so als Backup in der zweiten immer so, ja, nicht so glücklich. Und er hat auch nicht glücklich agiert. Also da war eigentlich keine Torgefahr. Der hat, glaube ich, einen Distanzschuss mal gehabt, aber da hat der Heerwagen nur.
In der 69. das Ding, ne?
Genau.
Mhm. Ja. Wir hatten zwei Chancen durch Kopfbälle. In der 46. Gonter einmal. Ja. Köpft rüber. Ja, war schon mal so, ja, sag ich mal, fängt gut an, die zweite Halbzeit. Und dann hatten wir aber auch erst wieder in der 63. eine Geschichte, wo dann Mölle-Derli freiläuft und.
Ja, das war die zweite richtig gute Szene von ihm.
Ja, genau.
Ich fand, er hat zwei, drei gute Szenen gehabt, aber weniger als er sonst hat, weil ich mag den Spieler extrem gern. Mhm. Ich fand der kam, glaube ich, in der Winterpause zu euch, oder?
Ganz genau, von Freiburg.
Ja. Super, also wenn ihr den halten könntet, das wäre...
Ich glaube nicht, also er ist halt nur ausgeliehen für die Rückrunde.
Ja, schade. Und
so wie man das wahrnimmt von außen, setzt Streich auch auf ihn zur nächsten Saison.
Okay, ja gut, kann ich verstehen.
Also,
aber ist ein toller Spieler.
Ja, also Schenk Shahin können wir, glaube ich, kaufen für 1 Million. Das könnte ich mir vorstellen, dass sie das tun werden.
Unbedingt.
Bei Mölle-Derli sehe ich die Chancen momentan als sehr, sehr gering.
Ja.
Allerdings weiß man natürlich auch nicht, wie sich Freiburg vielleicht noch verstärkt, ob sie dann vielleicht doch sagen, wir brauchen ihn nicht, aber das ist jemand, der, glaube ich, auch in der ersten Liga spielen kann.
Ja, das stimmt, das sehe ich auch so.
Ja. Jo, dann haben wir in der 70. Da hatten wir mal eine Ecke, die auch einigermaßen gut funktioniert hat, aber Sobig köpft dann halt neben das Tor.
Genau. Also ich weiß nicht, wie das im Stadion aussah, aber es war relativ knapp so vom Fernsehsofa aus, aber nicht so, dass ich einen Herzschlag bekommen hätte.
Ja, wir hatten zwischenzeitlich auch nochmal dann auch unseren ersten Wechsel, Ziereis, der jetzt ja auf rechts, der ja eigentlich Innenverteidiger normalerweise spielt, der ja letzte Saison damit so wie ich auch gesetzt war, hat das ganz okay gemacht, hat auch so ein paar Schnitzer drin gehabt, aber reicht auch noch nicht bei ihm, glaube ich, für ein ganzes Spiel. Dann kam halt Buballa rein, der da ja eigentlich spielt.
Mhm.
Das war der Wechsel. Und dann ab Minute 75 war dann irgendwie alles auf Angriff ausgelegt. Also T kommt für Flum. Flum hat das ordentlich gemacht auf der 6 für Nerich, aber so, da war klar, jetzt wir wollen den Sieg hier und das war auch genau das Richtige, was er da gemacht hat, der Lien. Und in der 80. Geht Schenk Shahin runter, der auch, ja, wie gesagt, öfter mal gefoult worden ist, sich aufgerieben hat, auch nicht seinen besten Tag hatte, muss man auch ganz ehrlich sagen. Kam dann halt Rio Miyachi, von dem man immer nicht so weiß, was man da von ihm halten soll. Der kann halt irgendwie, wenn er fit ist, irgendwie einen Gegner alleine quasi nass machen.
Das ist richtig, ja.
Oder aber er ist total manchmal auch gelähmt, glaube ich. Ich weiß nicht.
Ja.
Also, das größte Problem sind halt bei ihm, ist halt, sag ich mal, seine Gesundheit irgendwie, die wirklich sehr, sehr, sehr anfällig ist. Und wenn der fit ist, kann der halt ein Riesenspieler bei uns sein. Der hat es dann aber auch ganz ordentlich gemacht und hat da auch die ein oder andere gute, sag ich mal, Szene gehabt. Das Das war okay, fand ich. Und,
ja, sehe ich auch so. Der kam rein und war eigentlich gleich richtig auf dem Platz. Also ich vergleiche so ein bisschen so, der Rama kam rein und na ja, okay. Und bei euch, der kam rein und war gleich da. Und das war für mich so, oh Gott, jetzt, puh. Und dann T finde ich immer gefährlich. Ja gut, schlussendlich mit Buchtmann, ja, der macht das einfach klasse. Ne?
Also T war ja bisher, seit er jetzt auch von Bremen ausgeliehen ist, in der Winterpause, hat er jetzt nicht so die ganz tollen Spiele gemacht. Und bei uns hat dann aber in der 86. Minute eine gute Chance mit einem scharfen Flachschuss, der dann zur Ecke gelenkt wird für den Siebenhandel. Das war ja schon mal auf jeden Fall, wo man sagt, okay, die wollen jetzt nochmal. Und das war dann ja auch.
Das war genau die Szene, da habe ich getweetet, bitte pfeif jetzt halt ab. Ne? Und der Tweet war draußen, das sehe es und auch bitte nicht. Ne? Aber das war auch blöd von uns, muss ich wirklich sagen, weil da ist Königs zusammengerasselt und lag dann am Boden. Und ich glaube, das haben unsere Jungs irgendwie nicht auf die Kette so richtig auf der Kette gehabt. Das war so wirklich so 20 Sekunden lang komplett so ein bisschen, spielen wir jetzt weiter, spielen wir ins Aus, hätten sie ihn halt ins Aus gespielt. Bin ich mir sogar sicher, dass die Jungs vom FC St. Pauli den Ball wieder zurückgegeben hätten. Aber das war dann so eine blöde Situation. Und dann war die Balleroberung da und alles war komplett unsortiert. Und ja, Junior Dios steht halt eineinhalb Meter zu weit weg und geht gar nicht hin. Und Buchtmann macht es super gut.
Der Sky-Kommentator sagte so etwas wie in Robben-Manier.
Gut.
Geht rein, zieht nach links und schießt ihn dann rechts unten rein. Nochmal zu der Szene, dass euer Spieler dort am Boden lag. Also ich glaube, ich weiß nicht, nach dem ganzen Spielverlauf hätte ich den Ball auch nicht ins Ausgeschossen. Und Hollerbach hat es auch noch mal auf der PK gesagt. So, kann das völlig nachvollziehen. Muss man ja auch nicht. Also so.
Muss man auch nicht. Nee.
Und man will natürlich irgendwie, also wenn, dann muss das halt der Schiri natürlich entscheiden. Also ich glaube auch sehr, sehr, sehr oft wird ein Ball ins Ausgeschossen, wo man gar nicht weiß, was ist da gerade los. Und ich finde, das müsste eigentlich der Schiri entscheiden.
Ich habe die Situation auch nicht als faul gewertet. Das war einfach, das war blöd gelaufen. Ja. Und die waren ja alle schon in der Vorwärtsbewegung. Und wenn es gut läuft, wird tatsächlich ja auch ein Konter draus. Ja? Also, darum, hinterher ist man immer schlauer, weil sich alle dann an dieser Szene aufgehangen haben, was ich auch nicht fair finde. Also, es wird dem Spiel dann tatsächlich auch nicht gerecht. Das Ergebnis, so wie es ist, ist vollkommen, vollkommen in Ordnung. Vom Ergebnis her und vom Spielverlauf her. Also da möchte ich mich nicht drüber beschweren. Ärgern tut es mich natürlich trotzdem. Aber verdient der Sieg. Und jetzt ist es halt da unten nochmal interessanter geworden.
Ja, also erstmal nochmal nach dem 1-0, das Stadion ist komplett explodiert.
Das war.
Es gab einen riesigen Bierregen überall und alle lagen aufeinander und das war so eine richtige Befreiung, das hat man halt gemerkt.
Also man hat vorher mal im Stadion immer so Kameraschwenks gemacht, da hatten sich dann so ein paar Leute rausgesucht mit lustigen Kopfbedeckungen, also auch ältere Leute. Da war eine Frau dabei, die sich immer quasi die Mütze schon fast über die Ohren gezogen hat und dann nach dem 1-0 ist die komplett eskaliert. Also so eine, weiß ich nicht, 60 Jahre alt, wirklich super lustig. Aber gut, für mich war klar, okay, das war's, das biegen wir nicht mehr zu einem Unentschieden um.
Ja, das Gefühl hatte ich dann auch nicht. Also ihr habt dann zwar ja nochmal, hast du ja schon gesagt, Hollerbach hat dann nochmal wieder Sebastian Ernst ausgewechselt.
Ja.
Und Soriano gebracht, aber eigentlich ist da nichts mehr passiert auch.
Zweieinhalb Minuten auf der Uhr.
Gab irgendwie 3 Minuten Nachspielzeit auch insgesamt irgendwie, aber da passierte eigentlich nicht mehr so richtig viel. Ne? Frankenderby steht bei euch vor der Brust.
Nenn es nicht Frankenderby, da drehen sie in Nürnberg immer durch.
Ich habe es ja auch nur gelesen in diesem Internet. Also quasi örtlich gesehen, geografisch schon,
ist es aber ein Derby.
Aber Derby schreiben wir ganz klein in Areal 7, ne?
Ja, genau.
Okay.
Sehr gut.
Jetzt vor dem Spiel betrachtet, nach der Niederlage in Hamburg, Was wird's denn so mit euch mit der Saison? Was hast du so, was denkst du, was es wird bei euch jetzt?
Puh, also ich bin immer noch optimistisch, tatsächlich, weil ich sage, okay, hat sich insofern, ich sage jetzt mal von den Spielständen her, ich war ja immer so ein bisschen in der Live-Tabelle, dachte ich ja zuerst, es wird ein ganz grauenhafter Spieltag, weil ja dann Kaiserslautern auf einmal die ganze Zeit 1-1 bei Union, das fand ich schon ganz schrecklich. Und 60 führte ja gegen Sandhausen. Nach dem Jahr sind die auch weg. Aber das drehte sich ja Gott sei Dank. Also ich finde es für St. Pauli war das natürlich wirklich ein Big Point. Für uns hat sich insofern, ja, wie soll ich sagen, von der Punktezahl natürlich nichts verändert. Von der Situation ist sie natürlich verschärft. Aber ich sage nach wie vor 2 Siege und dann bin ich aufgrund der Tordifferenz relativ beruhigt. Das Problem ist jetzt halt, gegen Nürnberg müssen wir jetzt gewinnen. Also, wobei ich nach wie vor sage, wir gewinnen gegen Nürnberg, auch mit dem leisen Gedanken im Hinterkopf, dass Nürnberg jetzt eigentlich auch safe ist nach dem Sieg gegen Aue.
Ja, dann nochmal vielen Dank nach Nürnberg.
Ja, wirklich.
Ganz wichtig für uns, ne? Und ja, alles kuriose Spiele da irgendwie. Also, dass Union gewinnt 3-1 gegen Lautern, ich habe mir das nochmal angeguckt, so, das war dann natürlich auch okay irgendwie, die haben das gut gemacht, Union. Ja. Ich glaube, 1860 wird sich noch ärgern, die beiden Punkte da.
Die beiden sich noch richtig ärgern, weil Sandhausen war ja dermaßen schlecht. Ja. Also, wie gesagt, die sind ja seit Wochen schon dermaßen schlecht, eigentlich ja vergleichbar wie wir, wobei ich uns nicht so schlecht sehe im Spiel. Ich denke, Sandhausen wird noch ein richtiges Problem bekommen. Ich glaube auch Kaiserslautern, da könnte auch die Nervosität noch ziemlich groß werden.
Wir spielen auch noch gegen Lautern.
Ja, ja. Ich meine, es ist jetzt immer so, heute müssen wir nach Bielefeld schauen, was da passiert. Mir wäre es, ja, so gerne ich Bielefeld auch schon mag, ne?
Ja, warum?
Sieg von Stuttgart wäre nicht so schlecht.
Okay. Ja. Ja, es bleibt spannend da unten und ich bin gespannt. Also ich bin froh, ich hatte wirklich sehr große Bedenken vor dem Nürnberg-Spiel bei uns. Nun haben wir aber aus diesen beiden Spielen, Nürnberg und Würzburg, 6 Punkte geholt und 13-0 Tore. Ja. Insofern, und ich weiß natürlich auch, wir machen das schon die ganze Saison mit dem da unten Spielen. Und ich glaube, wir haben gute Karten, weil wir wissen, wie es funktioniert.
Nee, glaube ich auch. Also ich glaube, wenn ich auf auf die restlichen Spiele schaue, jetzt gerade bei euch, wäre ich noch optimistischer. Also wäre ich wirklich optimistisch, weil ich glaube sogar, dass in Düsseldorf wirklich was drin ist, weil auch Düsseldorf muss sich eigentlich wirklich ärgern, weil die hatten in Dresden einen ungewöhnlich guten Auftritt.
Stimmt.
Und haben sich es dann doch verdorben und die sind noch nicht safe. Ne? Also wenn ich jetzt, für euch kann das der Big Point sein oder die Big Points in Düsseldorf. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass St. Pauli dort gewinnt. Und dann kann Düsseldorf auch noch die Flatter kriegen. Also wir spielen auch noch in Düsseldorf, wobei die uns liegen, da bin ich relativ optimistisch. Müssen wir mal schauen. Also wir müssen echt schauen. Ich hoffe jetzt, die kriegen ein bisschen die Köpfe hoch, weil was ich jetzt gehört habe, so von den Leuten, die oben waren, die auch zum Teil schon mit Spielern gesprochen haben, also gerade mit David Pissot, der war wirklich geknickt. Also der hat gesagt, ich will nicht absteigen. Ne? Mhm. Also es ist schon ein Thema. Ne? Genauso wie es ein Thema nach der Winterpause war, wir reden gar nicht mehr von Abstieg. Also in den Kreisen der Spieler.
Klar. Hast du denn irgendwas gehört noch von Auswärtsfahrern, so generell, wie es in Hamburg war für die? Oder?
Also ich habe mit zwei gesprochen, die natürlich sehr, sehr schicke Karten, glaube ich, auf der VIP-Tribüne hatten. Die haben sowieso Freunde in Hamburg, die haben dann quasi das ganze Osterwochenende. Die sind immer noch oben, also die fahren erst heute zurück. Also die haben das sehr genossen. Okay. Ja. Stimmung natürlich genial, Ergebnis bescheiden, aber mit Astra geht dann alles. War so die Losung.
Okay. Nun gut, Paul, vielen Dank für die beiden Gespräche. Hast du noch was
mich
eventuell oder willst du noch was loswerden?
Nee, ich hoffe nur, ihr bleibt drin. Das hoffe ich wirklich. Also das wäre, hoffe ich natürlich auch für uns, aber bei euch bin ich mir sicher, dass ihr drin bleibt und dann sehen wir uns nächste Saison.
Ja,
im Stadion, genau. Wo auch immer. In Würzburg und in Hamburg.
Ja, ich möchte dir auf jeden Fall auch, also für dich persönlich, bis zum Ende der Saison noch ganz viel Glück wünschen.
Danke.
Und ja, wer weiß, vielleicht sprechen wir uns in der nächsten Saison wieder.
Oder,
idealerweise für uns beide sprechen wir in der nächsten Saison. Dann wissen wir, dass wir die Liga gehalten haben.
Wäre schön.
Und Ich erzähle noch mal ganz kurz, wie es bei uns weitergeht. Also du hast schon erzählt gerade, wir fahren Freitag nach Düsseldorf. Da wird es ja auch in den nächsten ein, zwei Tagen noch eine Folge von Yannick geben. Und ja, ansonsten haben wir dann ein Heimspiel gegen Heidenheim. Da werde ich dann wieder die beiden Gespräche führen. Und ja, bis dahin also, ich sage Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.
Tschüss.